Letztendlich muss es der Kunde für seine Applikation, für seine Maschine entscheiden, was die richtige Lösung ist. Will er nur Teilfunktionen auf sein Mixsystem auslagern, das Ganze auf sein Mixsystem auslagern? Es ist ein Baukasten, der eben in beide Richtungen verwendbar ist. Entweder, wenn ich eine passende Maschine habe, kann man das komplett machen. Wenn man sagt, nee, einige Teile sind noch speziell, die möchte ich im Schaltschrank lassen, kann man es auch miteinander kombinieren und dann halt das Mixsystem nur als teildezentrales System nutzen.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des SSB-Podcasts, dem Podcast rund um die neuesten Entwicklungen und Lösungen im Schaltschrankbau. Mein Name ist Jürgen Wirz, ich bin Chefredakteur der Fachzeitschrift Schaltschrankbau und es freut mich sehr, dass Sie sich heute wieder reingeklickt haben. Ja, diese Folge des Podcasts zeichnet sich gleich durch zwei Besonderheiten aus. Zum einen lautet das heutige Thema die schaltschranklose Automatisierung. Nun werden Sie sich sicherlich fragen, warum es im Schaltschrankbau-Podcast um schaltschranklose Automatisierung geht. Dies bringt mich gleich zur zweiten Besonderheit, denn mein heutiger Gesprächspartner und ich befinden uns ausnahmsweise in ein und demselben Raum. Denn ich bin heute zu Gast bei der Firma Beckhoff in Verl. Das Unternehmen bietet seit einiger Zeit das MX-System an, eine steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung von Maschinen. Mir gegenüber Herr Daniel Siegenbrink, Produktmanager des MX-Systems, und mit ihm möchte ich mich heute über die Vorzüge, aber vielleicht auch über die Limitierungen der schaltschranklosen Automatisierung unterhalten. Herr Siegenbrink, ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen.
Guten Morgen, Herr Wirz. Ich freue mich auch sehr, dass wir die Chance bekommen, hier auch mal über das MX-System im Bereich Schaltschrankbau zu sprechen.
Sehr gerne, ich bin gespannt. Ja, vielleicht als Einstieg historisch betrachtet, wann ist das Thema der schaltschranklosen Automatisierung erstmals aufgekommen?
Ich selbst habe 1990 mit meiner Ausbildung angefangen und ich würde sagen, dass ich so im Mitte der 90er Jahre, 95, 96, die ersten dezentralen Motoren, Asynchronmotoren mit aufgebauten Frequenzumrichtern gesehen habe, dass da schon die ersten Dinge aus Schaltschränken rausgewandert sind. Das hat sich dann weiter fortgesetzt, dass ich irgendwann auch mal dezentrale I.O.-Module gefunden habe, also diese klassischen Verteiler, M8, M12-Stecker, wo Sensoren, Aktoren drauf angeschlossen worden sind, dann auch Ventilinseln und die Themen. Das hat sich eigentlich immer so weiter durchgezogen und in den 2010er Jahren fing es dann ja auch an mit der ersten Servotechnik dezentral. Das Portfolio ist immer ständig angewachsen. Ich glaube auch, über sagen zu können, dass es immer mal den Trend gab, alles in Schaltschrank, alles zu dezentralisieren, dass es wie so viele Themen mal ein Hü und Hott war.
Ja, wann und aus welchem Grund hat sich Beckhoff diesem Thema zugewandt?
Ja, wir selbst haben ja schon mit den dezentralen Boxen, also ein Ausgangsmodul, schon Anfang der 2000er angefangen. Damals noch mit als Profibus-Devices oder als Scan-Devices, dann noch recht schnell mit EtherCAT. Und haben das eigentlich immer weiter verfolgt, waren also da auch an dem Markt dran. Wir sind ja immer eng mit dem Maschinenbau verknüpft und geguckt, was die Anforderungen sind und haben uns da weiterentwickelt. Auch natürlich ein bisschen unsere Panel, auch irgendwie eine dezentrale Einheit, also Panel-PCs. Dann haben wir natürlich irgendwann auch Antriebstechnik, Servotechnik gemacht. Vor 8 Jahren haben wir damit angefangen, zugleich auch erste dezentrale PCs eingesetzt und ja, das eigentlich immer konsequent weiterverfolgt, das Thema.
Mhm. Meines Wissens hat ja Beckhoff selbst eine große Schaltschrankbauabteilung. Haben Sie nicht die Befürchtung, sich da intern so ein bisschen Selbstkonkurrenz zu machen?
Selber Konkurrenz ist immer ein schwieriges Thema. Natürlich wird das angeschaut. Das ist halt der Wandel der Zeit und wir sehen ja auch nicht, dass der Schaltschrank komplett tot ist, weil es jetzt ein MX-System gibt. Das ist ja einfach nicht so. Man kann auch die Dinge miteinander ergänzen. Das sehen wir in Projekten, in Anfragen von Kunden und deshalb ist das mit der Konkurrenz relativ. Ich glaube, dass die beiden Dinge sich gut miteinander vertragen.
Mhm. Wie lange hat die Entwicklung des MX-Systems in etwa gedauert und für welche Anwendungen ist es in erster Linie geeignet?
Ich selbst bin 2017 bei Beckhoff eingestiegen, ja, eigentlich schon als Produktmanager für das MX-System, weil damals gab es noch kein Produkt. Da war ich erstmal ein Projektmanager und das haben wir jetzt seitdem auch konsequent entwickelt, das System. Haben es dann 2022 erstmalig vorgestellt und sind jetzt seit einiger Zeit dabei, dass wir auch in Serie diese Komponenten liefern können. Also sind wir jetzt irgendwie an einer Entwicklungsdauer von 8 Jahren, die aber auch längst noch nicht abgeschlossen ist, weil wir natürlich immer noch weitere Ideen verfolgen, das weiter auszubauen, das Portfolio.
Mhm. Um einen Überblick zu bekommen, aus welchen Komponenten besteht das System?
Ja, fangen wir mal an mit einem PC, also der Steuerung. Das ist ja bei uns immer ein Industrie-PC. Das ist natürlich ein Element des MX-Systems. Dann gibt es eine ganze Menge Dinge wie unsere, also wie IOs, das, was wir klassisch als Backoff-Klemme kennen. Das haben wir natürlich auch umgesetzt in weiten Teilen. Mit sowohl Sicherheitsfunktionen als auch Standard-Eingänge, Ausgänge, digital, analog. Dann natürlich das ganze Thema Antriebstechnik, was einen großen Bereich einnimmt. das auch natürlich im Backoff-Portfolio auch schon seit einigen Jahren vorhanden ist, als Schaltschranklösung und wie ich eben sagte, auch schon dezentral zum Teil. Und dann haben wir das eben weiter ausgebaut mit dem, dass wir auch jetzt Baugruppen haben für Niederspannungsschalttechnik, also einfach, sag mal, Schutzkombinationen, die wir jetzt elektronisch gelöst haben, um irgendwelche Antriebe zu steuern oder auch nur ums Licht ein- und auszuschalten oder eine elektrische Heizung. Und dann dazu sowas wie Netzteile, also 24-Volt-Netzteile, 48-Volt-Netzteile, die neu dazugekommen sind. Ja, fürs Backoff-Portfolio und als allerwichtigstes ist natürlich unsere Backplane, die alles miteinander verbindet, die letztendlich ja die Verdrahtung im Schaltschrank ersetzt. Das ist eben auch ein Teil des Portfolios.
Also die Baseplates sind quasi das Äquivalent zur Hutschiene im Schaltschrank.
Die Baseplate können wir auch gerne als intelligente Hutschiene bezeichnen. Das ist vielleicht ein ganz guter Begriff, der mir heute auch noch nicht eingefallen ist, aber das kann man tatsächlich so vergleichen.
Wo liegen denn die Hauptvorteile des Systems der schaltschranklosen Lösung?
Auf den ersten Blick ist natürlich der große Vorteil, den jeder sofort wahrnimmt, ist, okay, ich habe jetzt, ich sag mal wie beim Lego, ich stecke meine Sachen zusammen. Ich habe einen Baukasten aus Komponenten und stecke mir meinen, ja, so wie wir alle schon als kleine Kinder irgendwelche Lego-Sachen zusammengebaut haben, was mal ein Schiff oder ein Auto aus verschiedenen Sachen, so baut man eben heute seinen Schaltschrank aus einem Fundus an Komponenten und baut seine Automatisierungslösungen nach. Also da ist natürlich ein Vorteil, weil dieser Prozess des Bauens eines Schaltschranks sich deutlich reduziert. Also wir sagen immer, dass ja, von 24 Stunden auf eine Stunde oder irgendwie solche Zahlen, wo man sagt, da geht es eben deutlich runter. Das ist sofort offensichtlich. Das zieht sich aber auch rein, die Vorteile in diese ganze Planungsphase, weil wir natürlich einen standardisierten Baukasten haben und dieser Baukasten es natürlich einfacher macht, Komponenten auszuwählen. Unsere Komponenten erfüllen alle gültigen Normen. Das heißt, ich muss mir jetzt keine Gedanken mehr machen, oh, habe ich eine UL-Ausführung, eine IEC-Ausführung, das sind immer dieselben Komponenten. Das macht es natürlich in der Planung leichter. Und dann auch, also wenn ich dann nach dem Schaltschrankbau an die Maschine gehe, benötigen wir deutlich weniger Platz, circa ein Drittel eines Schaltschranks, können das Ganze deutlich besser modularisieren, also mehrere kleine, besser gesagt im X-System an einer Maschine verteilen. Das bedingt kürzere Kabel von zu Aktoren, Sensoren, Motoren. Also ist das auch ein Installationsvorteil, der sich durchzieht, auch in der Installationszeit, weil es alles steckbar ist und weil es auch weniger sind. Und dann letztendlich natürlich auch für den Betreiber, der natürlich einen großen Vorteil hat, also dass es viel weniger Komponenten sind, dass es einfach schneller, also auch besser wieder die Downtime, sagen wir im Fehlerfall, also im Worst Case ist angenommen, wenn er jetzt was tauschen muss, dann geht es einfach deutlich schneller, als wenn er einen Schaltschrank auseinanderschrauben muss. Aber auch Diagnose, wir haben eine integrierte Diagnose-App, die man über das Smartphone dann bedienen kann, um auch Fehler zu finden. Also da sind in Lebenszyklusphasen des Schaltschranks, sehen wir Vorteile für das MX-System.
Wie ist denn die bisherige Akzeptanz bei Ihren Kunden oder Interessenten für das MX-System? Gibt es da regionale Unterschiede oder auch nationale Unterschiede? Wie kommt es in Deutschland an, wie beispielsweise in Asien oder den USA?
Wir sehen grundsätzlich bei unserem Kernmarkt Maschinenbau, wo wir natürlich gerade haben wir jetzt anfangs sehr viel mit deutschen Kunden gesprochen, aber auch aus dem europäischen Ausland oder auch Nordamerika, dass wir da schon, ich sag mal, den Nerv der Zeit treffen, weil wir halt eine Menge Vorteile im MX-System bieten können, die Leute auch für sich identifizieren. Die gewichten diese Vorteile, die ich eben genannt habe, unterschiedlich, aber sie werden eben identifiziert und deshalb hat das System da auch eine hohe Akzeptanz. Weil es natürlich letztendlich auch ein bisschen in eine Richtung von einem Total Cost of Ownership geht. Das heißt, man guckt, okay, an welcher Phase habe ich ein Problem und wo hilft mir das MX-System. Das ist im asiatischen Bereich vielleicht noch nicht ganz so weit. Die haben auch manchmal eher den Blick auf, okay, was kostet das einzelne Teil? Vergleichen also nicht die Lösung Schaltschrank gegen die Lösung MX-System, sondern die Komponente Antriebsregler gegen den Antriebsregler im MX-System. Aber auch da haben wir mittlerweile erste Kunden, erste Projekte, die da gestartet sind und wo das losläuft. Aber wie gesagt, deutlich stärker Stand heute ist der europäische und der nordamerikanische Markt.
Gibt es Grenzen für die Leistungsfähigkeit des Systems, was den Maschinenbau anbelangt?
Ja, wir haben definitiv Leistungsgrenzen, das ist auch klar. Wir haben natürlich, wir kämpfen ja alle immer in Schaltschränken mit Verlustleistung und die wird natürlich gerade durch Leistungselektronik verursacht. Hier sind wir jetzt momentan bei der Grenze, dass wir im Bereich von 15 Kilowatt einen Motor betreiben können. Das ist momentan unsere Grenze bei der Einspeisung. Letztzeitig sind wir bei 63 Ampere, die wir jetzt garantieren können, wo wir sagen, das funktioniert. Das ist, wie gesagt, eine natürliche Grenze, die sich vielleicht noch weiter nach oben verschieben wird im Laufe der Zeit, auch durch Technologieentwicklung im Halbleiterbereich, aber sicherlich nicht unendlich.
Ist das System eigentlich nur in der diskreten Fertigung einzusetzen oder wäre es theoretisch auch in der Prozessindustrie denkbar?
Das ist theoretisch auch in der Prozessindustrie denkbar. Das ist auch tatsächlich immer ein Stück weit ein Markt gewesen, den wir mit betrachtet haben, weil unser MX-System hat einen Vorteil, dass wir die Module tatsächlich Hotplug betreiben können. Also wir können im laufenden Betrieb Module ein- und ausstecken, was ja gerade in der Prozessindustrie immer ein großer Faktor ist.
Nun waren wir ja eben schon bei einem Anwender, bei der Firma Schirmer hier in der Nachbarschaft. Da hat man so schön gesehen, bei dem installierten System, da sind die Komponenten schön frei zugänglich. Wie sieht es in Sachen Manipulationsschutz aus bei dem System? Weil im Schaltschrank sind die ja doch häufig verschlossen, die Komponenten, und nicht frei zugänglich. Das ist ja bei dem MX-System anders.
Tatsächlich kann man erstmal jeden Stecker vom MX-System abdrehen und dann dreht der Motor vielleicht nicht mehr. Das kann man natürlich auf der anderen Seite am Motor selbst auch machen, wobei der häufig im Schutzgitterbereich sitzt. Aber wir haben tatsächlich auch für diese ganzen Stecker obendrauf nochmal ein sogenanntes Kabelschloss entwickelt. Also etwas, wo man dann relativ einfach mit einem Werkzeug die Kabel nochmal sichern kann, dass man es halt nicht manipulieren kann, ohne dass man ein Werkzeug braucht. Dass man also dann wieder auf dem Level vom Schaltschrank, wo ich auch einen Schlüssel brauche, um den Schaltschrank zu öffnen.
Wie sieht es im Bereich EMV-Schutz des Systems aus? Im Schaltschrank sind die Komponenten ja vergleichsweise gut abgeschirmt und der EMV-Schutz ist relativ hoch.
Ja, genau, das ist bei uns eigentlich noch besser, die EMV-Verträglichkeit, weil wir halt natürlich Metallgehäuse haben, durchgehen. Das heißt, da sind die EMV-Prüfungen, haben wir alle durchgehend bestanden, die geltenden Normen für die Produkte, aber auch, was die Normen für Schaltschränke uns vorgeben, also dass wir das alles erreicht haben. Und da hilft es natürlich, dass wir Metallgehäuse gewählt haben, was nicht nur die Robustheit hat, sondern auch die EMV-Verträglichkeit.
Mhm. Weitere große Themen für den Maschinen- und Anlagenbau und natürlich auch für die Endanwender sind heutzutage Condition Monitoring, also die Zustandsüberwachung meiner Komponenten und meiner Schaltschrankkomponenten, aber auch sowas wie Energie- und Lastmanagement, um die Ressource Energie möglichst intelligent und effizient einzusetzen. Was bietet das MX-System in dieser Hinsicht?
Würde ich sagen, fast alles. Ja, der große Vorteil ist halt, dass wir durch unser Backplane-System haben wir halt so gelöst, dass jeder unserer Teilnehmer, was wir als Module bezeichnen, ein EtherCAT-Device ist. Das heißt, auch ein Leistungsabgang, der 400 Volt rausgibt, ist ein EtherCAT-Device, da wird der Strom drin gemessen und digitalisiert. Also wenn ich jetzt einem dezentralen Aggregat irgendeiner Pumpe oder sonst was 400 Volt zur Verfügung stelle, dann weiß ich auch genau, zu welchem Zeitpunkt, wie viel Strom diese Pumpe gezogen hat. Das ist einfach was, was wir durchgehend da drin haben. Also der Industrie 4.0 gedacht ist es halt der ein vollständig digitaler Schaltschrank letztendlich.
Ein weiteres Trendthema heute ist ja in der fortschreitenden Nutzung der regenerativen Energien, die direkte Nutzung von Gleichstrom, die beispielsweise von der Photovoltaik zur Verfügung gestellt wird. Wie sieht es hier bei dem MX-System aus? Ist das direkt nutzbar?
Das ist direkt nutzbar. Wir haben da auch tatsächlich schon einen ersten Testkunden, der das macht. Und wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir in unserer Backplane auch wieder, kommen wir auf die Backplane zurück, auch die 600 Volt DC oder bis zu 848 Volt DC, was ja auch diese Industries genormt hat, verteilen. Das heißt, wir haben jetzt auch, das was wir eben bei Schirma zum Beispiel gesehen haben, da verteilen wir konsequent zu den mehreren Baseplates, also vom Anlagenkonzept. Das ist eine zentrale Baseplate, dahinter hängen 12 Sub-Baseplates, die im Stern verteilt sind und wir verteilen 600 Volt nur zu den dezentralen Einheiten, erzeugen in dem Fall aber die 600 Volt selbst. Könnten aber natürlich auch mit einer dezentralen 600-Volt-Einspeisung anstatt einer AC-Einspeisung arbeiten.
Nun propagieren Sie ja mit Ihrem System die schaltschranklose Automatisierung im Maschinen- und Anlagenbau. Wir sind jetzt ein Magazin und auch ein Podcast natürlich mit der hauptsächlichen Leserzielgruppe der Schaltschrankbauer, wo Sie auch häufig dann präsent sind in der einen oder anderen Form mit Ihrem System. Welche Motivation gibt es dafür? Wie wollen Sie die Schaltschrankbauer bei diesem Thema mitnehmen? Ist eventuell sogar eine Art Systempartnerschaft gedacht?
Wir haben jetzt ganz konkret keine Systempartnerschaft angedacht, aber ich habe es eben schon gesagt, es gibt immer noch genug Anwendungsbereiche für Schaltschränke, gerade das Thema Energieverteilung. Wir sind erstmal ein Automatisierungsbaukasten, wir können Energie verteilen, aber natürlich haben wir auch Lösungen mit Kunden projektiert, wo ein Schaltschrank die zentrale Energieverteilung übernimmt, wo der Hauptschalter drin sitzt, wo wir dann nur 400 Volt Stränge aus Schaltschränken bekommen. Also das ist erstmal so, dass wir definitiv uns mit dem Schaltschrank vertragen und auch das sehen, dass es gut ist, dass es beide Lösungen gibt, dass man es kombinieren kann. Letztendlich muss es der Kunde für seine Applikation, für seine Maschine entscheiden, was die richtige Lösung ist. Will er nur Teilfunktionen auf sein MX-System auslagern, das Ganze auf sein MX-System auslagern, das ist ein Baukasten, der eben in beide Richtungen verwendbar ist. Entweder, wenn ich eine passende Maschine habe, kann man das komplett machen. Wenn man sagt, nee, einige Teile sind noch speziell, die möchte ich im Schaltschrank lassen, kann man es auch miteinander kombinieren und dann halt das MX-System nur als teildezentrales System nutzen.
In welche Richtung ist denn geplant, das MX-System weiter auszubauen? Wird es weitere Systemkomponenten geben und welche werden das eventuell sein? Geben Sie uns doch bitte einen kleinen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Also was definitiv kommen wird, ist auch noch mehr, was Sie eben schon sagten, die 600-Volt-Technik, da werden wir noch mehr machen, Energiespeichern, auch in Richtung Supercaps, dass wir diese Zwischenkreisspannung speichern, also um die Anschlussleistungen zu reduzieren, auch im 24-Volt-Bereich noch mehr zu puffern. Es wird definitiv leistungsstärkere PCs geben, größere Leistungsmodule für spezielle Applikationen wie Heizungen, also alles Dinge, die wir auch jetzt im Feld identifizieren. Also wenn immer das Portfolio wird aufgefüllt, ich sehe jetzt heute noch nicht, dass wir irgendwie nochmal was ganz Neues machen, was wir gar nicht haben, das haben wir bis heute nicht identifiziert, aber sind natürlich auch immer offen für Einflüsse von außen, von Kunden. Wir sind ja tatsächlich immer Kunden- und Applikationsgetrieben und wenn ein Kunde noch sagt, das und das brauche ich noch für den Baukosten, damit es so rund ist, dann wehren wir uns dann nicht gegen, das auch noch da zur Verfügung zu stellen.
Mhm. Also Sie sind mit im Grunde mit den Anwendern im ständigen Austausch und bekommen auch Rückmeldungen bisher.
Von Beginn an. Ich sag mal, ich glaube, ich war 2 Tage bei Beckhoff, da hatte Herr Beckhoff schon den ersten Kunden eingeladen, wo wir über das System gesprochen haben und gesagt haben, okay, was brauchst du denn eigentlich? Und da haben wir uns auch die ganze Zeit von leiten lassen, wirklich immer an der Praxis, am Maschinenbau dran zu sein. Das ist ja eh unser Credo und das haben wir hier auch ganz intensiv verfolgt.
Mhm. Wir haben eben die Maschine für die Bearbeitung von Fensterprofilen gesehen. Wie ist das Applikationsspektrum? Nennen Sie uns ein paar Beispielapplikationen für das System bisher.
Das ist natürlich jetzt ein zentrales Element. Wir haben auch in der Produktionstechnik drin, also irgendwie einfaches Transporthandling nur gemacht, also wo kein Produktionsprozess selber ist. Wir haben Material, Logistik ist ein Bereich. Wir haben auch hier ganz lokal mal einen Spargel-Schälautomaten automatisiert, also auch Spargelsaison kommt, ne? Das ist von bis letztendlich überall da, wo automatisiert wird. Da, wo Antriebe sind, wo Ventile sind, Sensoren sind, da kann man das im Mixsystem auch einsetzen.
Ja, Herr Siegenbrink, vielen Dank für das interessante Gespräch über dieses, ja, auch für den Schaltschrankbau sehr relevante Thema der dezentralen Automatisierung. Und vielleicht noch, wo können Interessierte in der nächsten Zeit das MX-System live sehen?
Ganz live, ganz in Kürze wird es auf der Hannover-Messe natürlich wieder sein, wo wir auch mit unserem Team sind und gerne aus der Verfügung stehen für Fragen und alle Themen, die aufkommen. Aber man kann sich jederzeit an seinen Vertriebsansprechpartner wenden. Wir kommen mit Spezialisten zu jedem Kunden hin, gucken uns die Applikation an und auch alles noch herzlich immer eingeladen, sich bei uns unsere Anlage, die wir uns angeschaut haben, auch mal anzuschauen vor Ort, wie das aussieht.
Ja, prima. Dann nochmal herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Siegenbrink, und alles Gute für das System.
Ihnen auch. Danke, Herr Wirz.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten aus der heutigen Folge trotz oder gerade wegen dieses sehr besonderen Themas einige interessante Erkenntnisse mitnehmen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn Sie uns weiterempfehlen. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.